Ich tue noch beten. Vater, wir danken dir für deine Anwesenheit hier bei uns. Aber auch bei denen, die nicht da sein können. Und besonders bei den Menschen, die wegen ihrem Glauben an dich verfolgt sind. Ja, Herr, du bist unser grosser Gott und du siehst, wie alles rauskommen muss. Du kennst den Grund, das Wieso, wo wir manchmal fragen und nicht verstehen. Lass uns das nicht vergessen, dass du ein gerechter, liebender und gnädiger Gott bist. Und du hast einen besonderen Platz für die Menschen, die sie auf der Erde nicht so gut haben. Ich bitte dich, stärk du die verfolgten Christen und schenk du ihnen Kraft und Hoffnung. Ich möchte aber auch gut für die Verfolger bitten. Tu du ihre Herzen erweichen und lass du sie deine Gnade und Liebe erkennen. Ja, Herr, wir wollen deine Macht nicht unterschätzen. Regier du in unseren Herzen und lass du uns ein Licht sein. Schenk du, dass wir deine Herrlichkeit dürfen ausstrahlen als Gemeinde, aber auch jedes Einzelne. Danke, bist du bei uns und für uns. Du hast uns schon den Sieg geschenkt. Amen. Wir hören dann die Predigt von Philipp, und zwar zum Thema «Was tun, wenn ich ein Wunder brauche?». Ich habe gefunden, das klingt so einfach. Wir beten und dann gibt es ein Wunder. So, man kann es bestellen und er kommt. Ich finde aber, es gehört noch viel mehr dazu. Und ich denke, es ist ein wichtiger Teil davon ist, wie viel dass wir Gott zutrauen. Ich meine, wir haben sicher schon alle mal für etwas gebetet und er ist es nicht so rausgekommen, wie wir eigentlich dafür gebetet haben. Aber wir sehen eben auch nicht das ganze Bild. Unser Gott ist der, der einfach den kompletten Überblick hat und der viel mehr sieht als wir. Und mir geht es so, dass ich manchmal einfach meine kleine Realität habe und das Gefühl habe, ja, das ist möglich. Und häufig kommt es mir gar nicht in den Sinn, dass ich für ein Wunder beten könnte. Weil, weil ich das Gefühl habe, das geht sowieso nicht, also eigentlich unbewusst. Und mir gar nicht bewusst bin, wie gross das eigentlich unser Gott ist und dass er wirklich alle Möglichkeiten hat. Aber eben, manchmal ist es mir gar nicht so präsent. Nachher habe ich eben überlegt, was könnte ich denn machen, für dass mir das ein bisschen bewusster wird. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber probieren wir anzugewöhnen, an einen Seestern zu denken. Der Seestern ist nämlich... ist nämlich ein Tier, das wissenschaftlich gesehen eigentlich nicht unbedingt so gut überleben wie er tut. Er hat nämlich zwei komplett getrennte Nervensysteme. Also das heisst, er hat ein sensorisches, das er alles spürt, und er hat ein motorisches, das er für die Bewegung braucht. Aber er kann die zwei überhaupt nicht verbinden. Und wenn ihr jetzt an euch denkt, wie schwierig das wäre, wenn ihr seht, dass da ein Tisch ist und spürt, dass da ein Tisch ist, aber überhaupt nicht, dass ihr das könnt verbinden könnt. Ja, wie wollt ihr da im Alltag zu Schlag kommen? Der Seestern aber, dem ist das gleich. Der ist da munter im Wasser rumgeplanscht und es gibt über 1000 Arten und die sind also cool, müsst mal ein bisschen schauen. Das ist wirklich super. Und er hat wirklich kein Problem damit, dass er eigentlich von uns her gesehen gar nicht so gut überleben könnte. Aber unser Gott hat dort irgendetwas eingerichtet, ich weiß auch nicht genau wie. Und dem Seestern geht es super. Und er kennt seine Begrenzungen auch gar nicht. Und ich denke, das ist wirklich auch ein Bild dafür, dass wir dürfen wissen, dass es bei Gott keine Begrenzungen gibt. Und dass wir einfach auch das Unlogische und das Unrealistische von ihm erwarten dürfen. Vielleicht habt ihr auch so ein Bild und vielleicht tut ihr euch jetzt eins suchen. Ich kann euch so auch sehr empfehlen. Jetzt singen wir zusammen das Haus vom Lob.
Seesterne sind tatsächlich eine coole Sache. Wir haben sehr lange nicht weit vom Meer weg gewohnt. Und da haben unsere Kinder viel mit Seesternen gespielt. und geschaut, wie sich die bewegen und wie das funktioniert. Das ist ein richtiges Abenteuer, wenn man sich mit denen wagt, etwas zu machen. Das Thema ist ein Wunder, wenn du ein Wunder brauchst. Also das Thema ist nicht ein Wunder, aber wenn du ein Wunder brauchst, um das geht es ja. Es wäre ja schon schön, wenn es so wäre, wie vorhin gesehen wurde. Ja, ich brauche jetzt einfach eins, aber es sind auch gewisse Wege, wie ein Wunder zustande kommt in der Bibel und gewisse Voraussetzungen, dass Gott überhaupt ein Wunder macht mit uns oder an uns oder für uns oder wie immer. Wir werden heute ein paar Sachen anschauen, wie eben ein Wunder kann entstehen kann. Teil vom Predigtext habt ihr schon gehört. Das ist ein höchst interessantes Kapitel. 2. Chronik 20. Dort werden die Mannschaften aufgestellt. Drei Völker oder drei Armeen gegen eine Armee. Wir lesen im ersten Vers: Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meuniter Josaphat den Krieg. Also drei Volksgruppen haben Josaphat den Krieg erklärt. Der Josaphat war der König von Israel. 3-1. Und jetzt ziehst du in den Krieg. Du bist unterlegen. Deine Feinde sind mehr. Es ist keine Frage, wenn sie angreifen, bist du unterlegen. Hast du auch schon den Eindruck gehabt, dass die Umstände, was um dich herum ist, die einfach erwürgt und hier keine Luft mehr bekommst? Dann wäre die Geschichte in 2. Chronik 20 eigentlich für dich. Dort läuft einfach alles falsch, was falsch laufen kann. Zum Beispiel, wie wenn du die Arbeitsstelle verloren hast, der Kühlschrank steigt dir aus, das Wetter wechselt, tut dir nicht gut mit deiner Gesüchte, bist müde, bist fertig, bist durch. Und am gleichen Tag wird dir noch der Krieg erklärt, es gibt Probleme. Der erste Vers fängt an: Danach rückten. Danach. Dann sind die Pfinden gekommen. Aber was war vor dem danach? Gerade vorher, im Kapitel vorher, war Erweckungszeit. Die Leute haben zu Gott gefunden. Die Leute sind begeistert worden von ihm. Die Leute sind ihm nachgefolgt. Es ist ein Wunder passiert. Die Leute haben sich Gott zugekehrt. Und jetzt kommen da 3 verschiedene Länder, die am Ende den Krieg erklären. Es hat Aufbruchstimmung geherrscht. Jetzt geht es endlich vorwärts. Und in diesem Moment stellen sich die anderen aufstellen für den Krieg. Wie geht es uns in solchen Situationen? Tut es zusammenziehen? Tut es da zusammenziehen? Tut es wirken? Kommen wir Angst über? Vers 3 sagt: Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er hat einfach Angst bekommen. Jetzt gibt es Krieg. Was mache ich jetzt mit meinen Leuten? Angst ist eine schnelle Reaktion, die bei uns kommt. Es ist eine normale Reaktion in gewissen Situationen. Der Unterschied ist jetzt einfach, was machst du mit dieser Angst? Wie gehst du mit dieser Angst um? Vor einer unmöglichen Situation, wo du entmutigt bist, wo du nicht mehr weißt, wie weiter zu gehen. Lass dich einfach fallen. Ich bringe es sowieso nicht her. In der unmöglichen Situation. Wirst du eingeschüchtert? Oder motiviert dich das, um vorwärts zu gehen? Die Israeliten, die waren eingeschüchtert. Die haben nicht gewusst, wie sie jetzt vorwärts gehen sollen. Sie haben 6 Sachen gemacht, die ich mir notiert habe, die du so sagen kannst, diese 6 Sachen haben geholfen, dass nichts Wunder passiert ist. Der erste Schritt, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt, was in der ganzen Geschichte gibt, ist: Komm in Übereinstimmung mit Gott. Dein Wunsch, wo du ein Wunder brauchst, muss in Übereinstimmung sein mit Gott. Das heisst, nicht Gott muss mit dir übereinstimmen, sondern du musst mit Gott übereinstimmen. Das können wir ihm nicht vorgeben. Und sein Willen kennen wir ja, wenn wir die Bibel lesen. In Chroniken 20, 2. Chroniken 20, 30 lesen wir: Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich dann den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Der erste Schritt: Komm in Übereinstimmung mit Gott. Übereinstimmen mit Gottes Willen in der Angelegenheit, wo etwas geschehen sollte. Wie sieht Gott die Situation, wo jetzt sich etwas bewegen sollte? Was ist Gottes Perspektive von der Situation, in der ich drinnen stecken geblieben bin? Was ist Gottes Perspektive von da, wo es klemmt? Was ist sein Gesichtspunkt gegenüber meinem Gesichtspunkt? Und da braucht es eine kleine Feineinstellung von unserem Teichen, dass unser Willen mit Gottes Willen übereinstimmen. Josaphat hat wahrscheinlich den besten Weg eingeschlagen. Er hat das Volk aufgerufen zum Fasten. Vers 3: Er rief ganz Juda zum Fasten auf. Das ganze Land hat angefangen zu fasten, wie seinerzeit in der Schweiz der Eidgenössische Dank, Buss und Bett war, wo das ganze Volk betet hat. Die ganze Nation hat daran teilgenommen. Fasten ist freiwillig auf das Essen verzichten, um sich einem gewissen Ziel zuzuwenden, um auf ein Ziel zuzugehen. Das ganze Land hat gefastet und hat gebetet. Fasten ist eine geistliche Disziplin. Fasten bringt Vorteile, dass das Blut nicht nur in den Bauch geht, sondern auch ins Hirn. Und dann kannst du klarer denken. Du wirst sensitiver gegenüber gewissen Sachen, wirst feinfühliger von was um dich herum geschieht. Und der zweite Schritt, den der Josaphat unternommen hat, ist: Er und das Volk haben miteinander gebeten. Miteinander haben sie gebeten. Vers 5 bis 12 findest du das Gebet vom Josaphat. Er ist vor die Leute hergestanden und hat einfach gebetet. Vor das Volk. Und hat gebetet. Das Gebet ist die erste Wahl und nicht die letzte Möglichkeit. Ihr kennt das Geschichte von dem Ehemann, wo es gekriselt hat im Beruf oder in der Ehe. Und er ist von der Frau hergestanden und sagt: Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist beten. Und die Frau sagt: Was? Ist es schon so weit? Wie manchmal ist es so bei uns. Wenn es dann schon so weit ist und es nicht mehr vorwärts geht, dann fangen wir dann noch an zu beten. Beim Josaphat ist das Beten und das Fasten das Erste gsi, was er gemacht hat. Vor dem Traktor sich entschieden hat, den Traktor zu kaufen, hat er gebetet, hat gefastet und nicht den Traktor gekauft und dann realisiert: Oh, ich habe auch den falschen gekauft. Jetzt muss ich noch darüber beten. Es gibt Leute, die beten und haben aber kein Glauben. Ich glaube nicht, dass es passiert. Dann wird Gott auch nicht antworten. Das sind drei Fragen, die wir in diesem Text entgegenkommen. Vers 6: Bist du nicht? Vers 7: Hast du nicht einmal? Und in Vers 12: Willst du nicht wieder? Drei Fragen. Die erste: Erinnere dich daran, wer ist Gott? Vers 6: Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist der Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Er tut sich zurückbesinnen. Was ist in meiner Familie schon alles passiert, wo Gott geholfen hat, wo er weitergeführt hat? Das gibt Mut. Das gibt Mut, an ein weiteres Wunder zu glauben. Er wird weiterhelfen, weil er hat es schon bewiesen in der Vergangenheit. Jesus sagt, für Gott ist alles möglich in Matthäus 19. Das ist eine deutliche Aussage. Alles ist möglich. Sich daran erinnern, bist du nicht Gott, der alles kann? Du hast dich doch bewiesen in meinem Leben. Dann und dann ist das passiert. Und das Zweite, erinnere dich daran, was Gott nicht nur wer er ist, sondern eben in der Vergangenheit, Vers 7, hast du, unser Gott, nicht damals die Bewohner dieses Landes unseretwegen vertrieben? Hast nicht du es den Nachkommen deines Freundes Abraham für alle Zeit geschenkt? Zurückgeschaut in die Familie. Manchmal ist es gut, wenn wir heute jenisch Pause machen und einfach zurückschauen. Er hat sich, der Josaphat, an drei verschiedene Situationen erinnert, in Vers 9. Wenn uns ein Unglück trifft, Schwert oder Strafgericht, Pest oder Hunger, dann wollen wir vor dein Antlitz hintreten. Drei Sachen. Das Schwert vom Gericht, das ist eine Tragödie, wo uns verschreisst, wo uns etwas passiert ist. Die Pest, das ist Krankheit, das sind die Seuchen, das sind körperliche Leiden, die wir haben. Und dann ist Hungersnot, die auf finanzielle Probleme hinweisen kann oder einfach, dass es nicht mehr wächst auf dem Feld. Herr, ich weiss, wer du bist. Du hast es in der Vergangenheit da, tu es doch jetzt auch wieder. Und das Dritte, frag Gott, dass er eben das wieder macht. Vers 12. Unser Gott, willst du nicht über sie richten? Mach's doch wieder. Hilf mir doch wieder in der Situation. Wiederhol's wieder, wie du in der Vergangenheit in meinem Leben schon bewiesen hast. In der Vergangenheit hast du es gemacht. Hilf mir wieder. Das ist ein erhörliches Gebet, kann daraus wachsen. Der dritte Schritt wäre, zugeben, ich brauche Hilfe. Ich kann es alleine nicht machen. Wenn du ein Wunder brauchst, musst du zugeben, ich kann es alleine nicht. Der zweite Teil von Vers 12 liest, wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Ich bin mit meinem Latein am Ende, aber Herr, ich vertraue dir, dass du es richtig machst, wie es weitergeht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Ich vertraue Gott, dass durch mein Zeugnis, durch das, was du erzählst, was du mit Jesus erlebt hast, andere zu ihm dürfen finden. Also, feine Stellung ist mein Wunsch. Stimmt auch mit Gottes Willen überein? Über ein Problem beten, zugeben, ich brauche Hilfe. Ich habe vorher in den Ansagen auf das Seelsorgeteam, auf das Ministry-Team hergewiesen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du zugibst, ich komme selber nicht mehr weiter. Ich muss mit jemandem darüber reden können und die Person tut mit mir beten, dass ich weitergehen kann. Oder nach Gottesdienst. Dass du zu jemandem kommst, würdest du für mich beten, es klemmt in meinem Leben, es geht nicht weiter, ich brauche Hilfe. Sich fokussieren auf Gott und nicht auf ein Problem. Nicht dem, was bei mir ansteht. Vers 12. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Können wir noch auf Gott vertrauen, auch wenn es unlogisch ist? Wenn meine Hirnwindungen nicht mitgehen, mein Gefühl nicht mitgehen, aber Gott sagt es, vertraue ich ihm dann? Mache ich dann den Schritt? Oder übernimmt meine eigene Logik? Übernimmt die Umstände? Wir sagen ja ab und zu, ja, unter diesen Umständen geht es mir eigentlich gut. Das ist so ein bisschen wie mit einer Matratze. Wenn du mit der Matratze, auf der Matratze liegst, dann geht es dir gut. Dann kannst du einen tiefen, guten Schlaf haben. Und wenn du unter der Matratze bist, dann steckst du einfach einmal. Wenn du unter den Umständen bist, einmal ist es halt so weit. 2. Chroniker 20, das Kapitel, das wir jetzt mal anschauen, ist eines der grössten Wunder, die du findest in der Bibel. Die erste Reaktion dort ist, wir haben Angst. Die anderen sind, es ist 3 gegen 1 gegen uns, wir sind in Unterzahl. Sie haben gebetet, sie haben es Gott hergelegt. Wenn du auf das Problem schaust, um die Welt, um dich herum, dann wirst du bekümmert. Wenn du auf dich schaust, aber wenn ich auf mich schaue, dann werde ich deprimiert. Vielleicht geht es dir auch so. Und wenn du auf Jesus schaust, dann kannst du ruhig sein und fröhlich vorwärts gehen. Es kommt darauf an, wo du her schaust. Ob auf das Problem neben dir, auf dich oder auf Jesus. Vers 15. So spricht der Herr: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Es bist nicht du und ich, die müssen kämpfen. Er sagt, ich mache es. Ich, Gott, mache es für sie. Wie manchmal überkommt es Müdigkeit. Ja, oft der Eindruck, Müdigkeit kommt zu uns, weil wir versuchen, Gottes Arbeit zu machen. Manchmal stört es mich, wir nehmen die ganze Welt auf unsere Achseln und das Problem selber lösen. Anstatt, dass wir die Probleme, die Gott dafür schauen kann, einfach bei ihm lösen. Manchmal strengen wir uns so anstrengen, das Richtige zu machen. Und am Schluss müssen wir uns bei Gott entschuldigen und sagen, sorry, ich habe dich wieder am See lachen gelassen. Und Gott sagt, was? Du hast mich nicht am See lachen gelassen. Du hast mich noch gar nie hochgelöpft. Zuerst geht es darum, dass du mich ehrst, dass du mich verherrlichst. Um das geht es. Und dann kann ich dir helfen, sagt er. Dann tue ich dir antworten. Vers 13. Alle Männer, Frauen und Kinder von Juda hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Sie sind zusammengekommen. Es war nicht ein einsamer Kampf. Es war eine grosse Gruppe von Leuten, die sie miteinander gebetet haben. Im Vorhof vom Tempel. Alle haben mitgebetet. In der Familie. Am Tisch. Die kleinen Kinder. Die grossen. In deiner Familie gebetet wird, mit den kleinen Kindern zusammen, machen die Glaubenserlebnisse, die realisieren, wie Gott eine Antwort gibt auf das Gebet, wo sie später in ihrem Leben zurückschauen können und realisieren, Gott hat es dann gemacht, er kann es wieder machen, er wird es wieder machen. Ihr erinnert mich daran, wie wir mit unseren Kindern alle gebetet haben für die, die Jesus noch nicht kennen. Und da hat es verschiedenste Gebete gegeben, von den Kindern her. Und die haben alle den Leuten gerade Namen gegeben. So und so kennt Jesus nicht Heiland, der muss und. Und einmal habe ich mit einem Gärtner geredet. Und wir sind auf Jesus zu reden gekommen. Und dann sagt er mir, ja, dein Sohn hat mir schon lange erzählt, ich sollte Jesus zuwenden. Ich bin viel zu spät gekommen. Die Kinder waren schneller. Und eine andere Begebenheit, die ich mich erinnere, wo Elisabeth mit ihrer von unseren Töchtern, 5- oder 6-jährig, in einem fremden Auto war, wo so ein bisschen andere Bilder gehangen waren. Und, so. Und dann sagt unsere Tochter zu Elisabeth: Mutti, musst du ihm sagen, der kennt Jesus nicht. Sag ihm sitzen. Die sind dabei, aber das ist ein Familienerlebnis, wenn sich dann jemand bekehrt, wenn sich dann jemand Jesus zuwendet. Gott hat ganz andere Möglichkeiten, als wir manchmal steichen. Es war eine komische Schlacht, die die hatten. Wenn etwas Gottes Problem ist, dann lass doch auch ihn die Lösung finden. Und die Lösung ist vielleicht ganz anders, als wir uns das vorstellen. Vers 17 liest: Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner Judas und Jerusalems. Verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr wird euch helfen. Das ist eine komische Art von Schlacht, die sich jetzt hier ausbreitet. Kein einziger von den Israeliten ist verletzt worden. Sie mussten nicht einmal kämpfen. Und manchmal ging es bei uns auch so, dass wir nicht müssen kämpfen mussten. Und jetzt Vers 17. Das ist ein Vers für unsere Mathematiker unter uns. Das könnt ihr dann heute Tag ausrichten, ausfigurieren. Ich glaube, wenn ich mich nicht schwer täusche, das ist genau der mittelste Vers im Alten Testament. Und der mittelste Vers im Alten Testament liest: Es ist nicht eure Aufgabe zu kämpfen. Stellt euch hin und bleibt stehen. Einfach stehen. In der Mitte des Alten Testaments heisst es: Bleib stehen. Schau und bleib stehen. Gott sagt: Wenn du mein Kind bist, dann ist dein Problem mein Problem. Dann bist du nicht alleine mit dem. Wenn du mir angehörst, ist deine Situation meine Situation. Und dann gibt es eben die der Atlas-Komplex haben, die tragen die ganze Welt auf ihre Schulter, werden müde und es geht dann plötzlich nicht mehr. Wir müssen dem künden. Wir sind nicht der Manager der ganzen Welt. Wir müssen nur für unseren Umkreis schauen. Vers 15 und 17 sagt zweimal: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Wenn ich an den Impuls denke, Alpha-Life-Kurs, den wir nächstes Jahr haben hier im Kehr, dann wird es mir manchmal schon ein bisschen komisch. Ich denke, klappt das? Kommt das gut? Und gleich weiss ich, es ist immer Gottes Wille, dass Menschen zu Jesus finden. Es ist immer Gottes Wille. Da muss ich gar nicht mehr fragen. Das ist so sonnenklar in der Bibel. Menschen sollen zu Jesus finden. Von daher wollen wir vorwärts gehen. Menschen sollen gerettet werden. Stellt euch hin und bleibt stehen. Steh und schaue, was Gott macht. Er will es machen. Vielleicht anders als ins Teichen, als ins Wett. Die Geschichte von diesen zwei Gärtnern, das habt ihr sicher schon gehört. Zwei Gärtner haben eine Baumplantage aufgetan, also sie waren Konkurrenz voneinander. Der eine Gärtner hat in der Plantage gewässert, hat düngert, hat geschaut, hat gebetet, jeden Morgen: Herr, die Bäume brauchen jetzt gleich Reifen, die Bäume brauchen mehr Wasser, die brauchen mehr Sonne, die Beine sollten jetzt kommen. Und war sehr beschäftigt, hat sich eine richtige Last für seine Plantage, dass da auch Früchte entstehen. Und der andere Gärtner, der ist am Morgen ans Fenster gestanden, hat gebetet und gesagt: Herr, gib den Bäumen, was sie brauchen. Und hat es Gott überlassen, wie er es jetzt mit ihnen macht. Gib ihnen einfach das Richtige. Der eine hat es vorgeschrieben, Gott, was er machen muss, und der andere hat einfach vertraut: Herr, mach einfach das Richtige. Vers 20: Vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann wird euch nichts geschehen. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Gottes Charakter ist vertrauenswürdig. Auf den kann ich mich verlassen. Ich glaube an Gottes Wahrheit. Ich kann mich auf die Bibel verlassen. Und der sechste Schritt: Gott danke im Voraus. Vers 21. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewänder sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied «Preis den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf». Stell dir das Bild vorstellen. Du gehst in den Krieg mit ausgerüsteten Soldaten, mit Wagen, von mir aus mit Panzer. Und dann kommst du zum General Gisa und siehst, jetzt geht zuerst unser Kehrchor, unser Gospelchor voraus. Und dann kommt es gut. Aber die hat gefolgt und es so gemacht. Jetzt weißt du auch, warum dass wir im Gottesdienst singen. Gott loben, Gott preisen, dass er die Ehre überkommt. Da ist eine Macht dahinter. Da ist Kraft dahinter im Singen, im Gott loben, im Preisen. Gott hat unvorstellbare Macht. Vers 22. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Ein Wunder ist geschehen. Warum? Weil die Leute gehorsam waren. Sie haben Gott gefolgt, Gottes Stimme. Obwohl es absurd ausgesehen hat. Aber sie sind so vorwärts gegangen. Die Finden haben sich unter sich bekämpfen. Und die Israeliten sind still da gestanden und haben zugeschaut, wie sich das Problem löst. Die haben Anbetungslieder gesungen. Die haben vielleicht etwas wie die grosse Doxologie im Brunnenbüchli gesungen. Und der Sieg war da. Glauben dankt Gott im Voraus. Das Resultat, Vers 25, da kam Jehoshaphat und sein Volk, um die Beute zu sammeln. Sie fanden Vieh und Menge, Gespanne, Kleider und kostbare Gegenstände. Sie plünderten von ihnen so viel, dass es nicht mehr zu tragen war. 3 Tage brachten sie mit der Plünderung der Beute zu, denn sie war gross. Und das dank denen, die vorausgegangen sind und gesungen haben. Nicht dank den Soldaten, die fit waren. Dank denen, die Gott gefolgt haben. 3 Tage lang haben sie einfach eingesammelt. Zu essen und was immer war. Sie hatten mehr, als sie bewältigen konnten. Sie gar nicht so viel einsammeln. Wir lesen, am 4. Tag kamen sie in einem naheliegenden Tal zusammen, um dem Herrn zu danken. Seitdem heisst es, Tal des Dankes. Hast du so ein Tal vom Danken, wo du Gott dankst, für was er in deinem Leben da hat? Regelmässig dich daran erinnerst, was er gemacht hat. Für den Reichtum, den er dir gegeben hat, was du bekommen hast. Wenn Gott ein Wunder tut, wird das erwählt zum Zeugnis. Vers 29. Die Könige der Länder ringsum bekamen große Angst vor der Macht Gottes, als sie hörten, wie der Herr selbst gegen Israels Feinde gekämpft hatte. Nachbarn haben Angst bekommen, die haben einfach gestaunt. Israel hat ohne zu kämpfen den Sieg erreicht. Du, ohne dass du gross gekämpft hast und ausgerufen hast, hast du den Sieg mit Gott erreicht und einen Schritt vorwärts gemacht. Wenn Gott ein Wunder tut, sehen die Leute rumherum und sie fragen, wer ist der Gott? Wer ist der Allmächtig? Anhand von deinem Zeugnis. Das ist, was Gott tut. Wenn wir ihm vertrauen, uns übereinstimmen mit seinem Willen, mit seinem Wort, gleich was die Umstände, gleich was die Logik und Gefühl, dann geschieht das Wunder. Wir müssen miteinander beten. Herr, wir danken dir für die Geschichte im Alten Testament. Wir danken dir für dein Reden. Und ich bitte dich für uns, hilf uns, dass wir uns mit deinem Willen übereinstimmen, synchronisieren, dass dein Wille uns, jedem persönlich, das Wichtigste ist, das zu tun, was dir wichtig ist, nicht was mir wichtig ist. Hilf uns, im Gebet mit dir in Kontakt zu sein. Herr, hilf uns, dass wir uns nicht von den Umständen nachdrücken, sondern zu dir aufschauen können. Du, wo zu uns redest, uns unter die Arme greifst, was nötig ist. Du bist der, der die Schlacht gewinnt, nicht mehr. Du bist der, der vorwärts führt. Hilf uns, gehorsam zu sein, deinem Willen zu folgen. Herr, es sind sicher Leute da, die sich für das oder dieses ein Wunder erbeten, ein Wunder wünschen. Herr, hilf ihnen, ihre Situation in deinem Licht zu sehen, dich zu loben und zu preisen in dieser schwierigen Situation. Hilf ihnen aber auch, einfach zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Jeder Aspekt von meinem Leben, jeder Winkel von meinem Leben, jedes Geheimnis, das ich habe, möchte ich dir geben. Herr, bring mein Leben ins Lot. Meine Ehe, meine Karriere, meine Gesundheit, meine Probleme, meine Fähigkeiten, Möglichkeiten, Finanzen, meine Dummheiten, meine Träume. Herr, übernimm. Hilf mir, mich ganz auf dich einzustellen. Und wir danken dir dafür, dass du der bist, der hilft. Herr, wir vertrauen dir. Danke, dass du in uns bist und wir in dir dürfen sein. Dass du uns aussortierst und uns hilfst, ganz dir zu vertrauen. Und bei dir einfach still zu sein und zu entspannen. Amen.